Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Powerbrains. Ich bin Daniel Herzog und das ist der Podcast, der geballtes Wissen rund um das Thema Sporternährung mit den besten Geschichten und Anekdoten der interessantesten SportlerInnen auf diesem Planeten kombiniert. Und vor allem von Letzterem werden wir heute sehr, sehr viel bekommen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. So, wie läuft das Ganze ab? Wir machen ein kurzes Warm-up. Wir lernen unseren Gast erstmal ein bisschen kennen. Dann gehen wir rein ins Workout. Es wird schweißtreibend. Das besteht aus 3 Quiz-Elementen. Start, Halbzeit und Zielgerade. Da gibt es jeweils 2 Runden. Und dann entspannen wir uns wieder, kommen runter im Cooldown, schauen, wie viele Punkte sind es geworden, wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus und wie viel kommen rein in den Spendentopf. So, und damit kommen wir schon zu unserem heutigen Gast, über den man den schönen Satz sagt, er kennt sie alle. Und warum kennt er sie alle? Weil er gefühlt schon alles gemacht hat. So, er wurde zum Beispiel mehrfach polnischer Meister im Biathlon. Er hat an der SPOHO in Köln studiert und seine Trainerlizenzen gemacht. Er hat die Marke Powerbar in Europa quasi von null aufgebaut. Dasselbe dann nochmal mit der Challenge Family. Mittlerweile ist er dort President of the Board. Was das heißt, klären wir auch gleich. Außerdem ist er für den Nachwuchs des deutschen Skiverbands im Einsatz, in puncto Zukunftsgestaltung. Und er ist zudem auch noch der Mentor des Rising Stars am Triathlonhimmel, Fred Funk. So, ich glaube, so lang war unsere Vorstellungsliste noch nie. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen bei Powerbrains, Zibi Slufczyk.
Ja, servus. Freut mich sehr. Und Daniel, du bist wie immer top vorbereitet. Und wie gesagt, ich muss dazu sagen, also wie gesagt, alles, was du erwähnt hast, das ist ja immer eine Teamleistung. Also das ist nicht so, dass ich da...
Aber du warst dabei.
Ich war dabei. Das war immer sehr bereichend.
Das muss man sagen, Zibi. Und bevor wir auf diese wirklich unglaubliche Vita eingehen, musst du mir mit einer Sache helfen. Ja, wir hatten schon einige Gäste mit, ich nenne es jetzt mal schwierigen Vornamen oder schwierigen Namen generell. Zibi ist nicht schwer, aber das ist ja eigentlich nur dein Spitzname. So, ihr könnt ja alle, die zuhören, mal mitraten. So, diesen Namen schreibt man, also deinen richtigen Vornamen, Z-B-I-G-N-I-E-W. Zbigniew.
Mhm. Es kennt mich keiner unter diesem
aber
Vornamen.
Aber war das richtig ausgesprochen? Oder?
Das war wirklich richtig ausgesprochen. Und Nachname ist auch eigentlich relativ einfach, weil SZ spricht man wie SCH. Und dann
Schlufczyk, dann habe ich ja falsch gesagt, dann ist ja Schlufczyk eigentlich.
Genau, genau.
Guck mal, ich habe was gelernt. Und das ist das Schöne an diesem Podcast. Wir bleiben trotzdem bei Zibi, wenn es für dich okay ist. Und wir lernen dich jetzt noch besser kennen.
Freue ich mich drauf.
Warm up. So, ich bin jetzt bei deinen Vorstellungsfakten fast schon ein bisschen in Schwitzen gekommen, weil es einfach so, so viele sind. Mich würde mal wirklich interessieren, wie stellst du dich bei Menschen vor, die dich nicht kennen? Ich weiß, das kommt wahrscheinlich nie vor, aber was würdest du sagen?
Hi, ich bin Zibi. Also es ist natürlich immer so schwierig, irgendwie mal aufzurollen alles. Also ich sage, das war wirklich Privileg, so ein Leben zu führen, wie ich es bis jetzt geführt habe. In vielen Bereichen bin ich getrieben von Exzellenz und Dinge nachhaltig zu ändern, neu aufzustellen. Und so bin ich irgendwie bis heute geblieben. Aber ja, wenn mich jemand fragt, wer bin ich, sage ich, ja, ich bin die Zibi, das war's.
Das ist auch sehr, sehr schön. Lass uns ganz vorne einfach mal anfangen. Du bist in Polen geboren und bist dann irgendwann dem Biathlon verfallen. Kann man das so sagen? Genau, warum Biathlon?
Das ist meine Ursprungssportart. War eigentlich eher Zufall. Ich wollte eigentlich Langlauf machen. Hat mir gut gefallen. Insgesamt Ausdauersport. Ich habe es mit 14 Jahren mein erstes Wettkampf gemacht und das war ein Marathon. Mhm. Haben wir uns eingebildet mit einem Kumpel, dass wir einen Marathon machen. Kompletter Wahnsinn eigentlich mit 14 Jahren. Ich habe auch noch lügen müssen, meine Mama belogen und auch beim Ausfüllen von dem Anmeldeformular, weil du erst ab 16 Jahren an den Stand gehen müsstest. Aber das war so der Beginn und dann irgendwann bin ich dem Wintersport verfallen und dann habe ich erfahren, dass es einen tollen Trainer, Biathlon-Trainer gibt und hat mich da in die Richtung verschlagen und es ist, wie man weiß, natürlich in Deutschland die zweitpopulärste Fernsehsportart und es ist einfach fantastisch, das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben. Also ich habe das als Athlet gemacht, dann später als Trainer beim Deutschen Skiverband war ich als Bundestrainer Nachwuchs im Einsatz. Mhm. Ich habe dann Andi Birnbacher gemanagt über Jahre hinweg. Also war wirklich eine tolle Geschichte.
Ja, und du warst, als du noch aktiv warst, dann irgendwann auch in der Nationalmannschaft, in der polnischen.
Genau.
Bist dann quasi so nach Deutschland gekommen, über Umwege.
Über Umwege, ja. Eigentlich, der Hintergrund war, ich hatte leider Gottes eine Auseinandersetzung mit dem nationalen Verband. Mhm. Ich war eigentlich für die Olympischen Spiele 88 in Calgary qualifiziert. Dann kam beim Weltcup in Antol zu einem ernsten Gespräch und ich sollte praktisch nach Warschau reisen und ich sollte vom Sportgericht irgendwie verschiedene Fragen beantworten und das war mir zu heikel zu damaligen Zeitpunkt und eigentlich meine Marschrichtung war Richtung USA. Mhm. Ich wollte eigentlich nach Lake Placid in das Vorbereitungszentrum von den Amis, war eigentlich mit den amerikanischen Kollegen in Verbindung. Aber das war alles viel zu laut zu damaligem Zeitpunkt. Das war vor dem Mauerfall, mhm, vor dem Bruch. Und da der Sport in den USA an die US Army gebunden ist, haben die Amis einfach sich zurückgezogen und ich blieb hängen in Ruppolding. Und so hat mein Leben mit ein paar Ski und ein paar Stöcken von null in Deutschland angefangen.
Und irgendwann hast du Ski und Stöcke so beiseite gelegt und hast dann eher nicht Schwimmflügel, aber die Schwimmbrille aufgezogen und das Fahrrad genommen und auch Laufschuhe angezogen. Wie ist diese Liebe zum Triathlon entstanden?
Ja, also das war auch so ein Prozess, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich habe versucht, 2 Jahre, ich habe in Polen gelebt, habe Skimarathons gemacht und versucht, irgendwo mal in die Nationalmannschaft Deutschlands mit reinzukommen, aber das war einfach aufgrund der politischen Situation nicht möglich. Dann gab es ja irgendwie eine Drohung vom polnischen Verband und das deutsche Verband und weiß ich noch was. Und irgendwann hing ich in der Luft und musste ich mich neu orientieren. Ich habe ja die Trainerausbildung dann angefangen, die ganzen Lizenzen gemacht. Dann habe ich als Trainer beim Skiclub Monte Carlo Hirschau angefangen, der zu damaligen Zeitpunkt war wie Bayern München im Fußball. Alle besten Langläufer Deutschlands sind für den Skiclub Monte Carlo Hirschau gestartet. Jochen Behle, Peter Schlickenrieder, Bellmann, Bauroth und so weiter und so fort. Und während dieser Zeit habe ich angefangen mit einem Freund, Steven Marris, die Marke Powerbar aufzubauen. Damals ging es nicht nur um die Marke Powerbar, sondern um die Kategorie Sporternährung. Damals,
das kannte ja gar keiner in Europa.
Nein. Unsere größte Wettbewerbe war Banane und Apfelschorle, weil Sporternährung gab es nicht. Das heißt, wir haben die Kategorie aufgebaut von null und dann natürlich parallel dazu Marke nach dem Prinzip Trial and Error. Ja. Und das war irgendwie dann auch mehr oder weniger gegeben, dass Ausdauersportarten sehr affin für Sporternährung sind. Und wir haben natürlich auch mich neben Radsport und anderen Ausdauerdisziplinen wie Laufen mit dem Triathlon beschäftigt. Und dann waren wir bei vielen Triathlon-Events als Sponsor dabei und irgendwann auch die Verbindung zum Challenge Rot. Und dann aus einer Sponsoring-Partnerschaft-Geschichte entstand eine Beratungsgeschichte, wo ich dann praktisch ein Konzept für die Challenge Family oder für den Challenge Rot damals aufgestellt habe. Mhm. Und mit der Familie Walsdorfer haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das globale Markenaufbau zusammen vorantreiben. Und so entstand die Idee der Challenge Family und auch haben wir dann natürlich dementsprechend das Unternehmen gegründet und ja, dann ging es einfach mal Schritt für Schritt weiter.
Was man halt so macht in seinem Leben, ne? Ganz normale Sachen. Nein, aber ich entnehme dem, dass ein Quiz über Sporternährung für dich ein Kinderspiel sein muss.
Boah.
Naja. Also wenn man die Marke selber aufbaut, dann, also ich erwarte schon viel heute, Tibi, ne? Ja, ohne zu viel Druck aufzubauen.
Ja, also ich fühle mich wirklich extrem unter Druck, als ich schon hier angekommen bin. Alle haben gesagt, naja, da muss man besonders schwere Fragen stellen, wenn der Tibi da ist. Ich hoffe, ich werde euch nicht enttäuschen.
Das werden wir jetzt mal sehen. Ich würde sagen, wie bei jedem guten Rennen, gehen wir mal an Start.
Start.
Und der Start ist wichtig, ja, aber da kann man auch mal überpacen, ja, deshalb fangen wir einfach an. Du musst nur sagen, ob eine Behauptung, die ich aufstelle, wahr oder falsch ist. Wenn du richtig liegst, gibt es 2 Punkte. Wenn du falsch liegst, dann gibt es keinen Punkt. So, Frage Nummer 1 dreht sich um Ballaststoffe. Man spricht immer von einer ausgewogenen Ernährung mit vielen Vollkornprodukten, Gemüse, Müsli und Co. inklusive vieler Ballaststoffe. Ich behaupte, ballaststoffreiche Mahlzeiten sind vor dem Training eher problematisch. Ist das wahr oder falsch?
Du hast recht.
Warum ist das so?
Es ist belastend für dein Verdauungssystem, weil die Ballaststoffe brauchen Zeit, um verdaut zu werden. Von daher, vor den Trainingseinheiten sollte man was leicht Verdauliches zu sich nehmen. Von daher, du hast recht.
Guck mal, und so nett sind wir zu dir, ne, dass wir einfach anfangen. Wir gucken mal, ist es richtig?
Boom! 2 Punkte.
Natürlich ist es richtig, ja. Ist genauso, du hast es auch richtig erklärt. Also logisch, wenn man vorm Training natürlich zu schwere Mahlzeiten nimmt, dann kann man durchaus ab und zu mal im Wald Halt machen müssen, weil man dann irgendwie auf Toilette muss. Also deshalb eher so ein bisschen Milchreis, Energieriegel oder Scheibe Weißbrot mit Honig. Das ist dann gut, weil das diesen Magen-Darm-Trakt, wie du schon gesagt hast, nicht so sehr belastet. Du hast so viele Wettkämpfe schon bestritten, so viel Training schon gemacht. Wie oft hattest du solche Notfälle, wo du mal im Wald eine Abkürzung...
Du wirst echt nicht glauben, aber eigentlich auf Powerbar bin ich erstmals gestoßen bei einem Langlaufrennen in Minnesota, in Duluth. Da habe ich damals eine Weltserie, World Classic, gemacht und war ich in den USA und dann sind wir betreut worden von Kollegen, die aus dem Umfeld des Langlaufsport kamen. Und die Familie Salmela mit finnischem Ursprung hat uns dann betreut und bei denen habe ich übernachtet. Und einer von den Jungs hatte so ein braunes Stück eingepackt in Zellophan gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, was das ist. Und da hat er reingebissen, hat gesagt, ja, das ist ein Powerbar. Ich habe gesagt, was ist das? Und dann hat er mir erklärt, es ist ein Riegel auf Hafekleie-Basis mit vielen Aminosäuren, Mineralstoffen, viel Proteine, ob ich das probieren möchte. Ja, ich habe das ausprobiert und eigentlich so meine persönliche Vorwettkampfprozedur Philosophie hat sich daraus ergeben. Also ich habe wirklich bei allen Rennen, die ich in meinem Leben gemacht habe, immer mein Standardprozedere gehabt, ungefähr 2 Stunden vom Rennen, ersten Powerbar, halbe Stunde vom Rennen, nochmal halben und dann kurz vorm Start einen Powergel. Das hat bis jetzt, muss ich sagen, hervorragend funktioniert.
Okay, das war, nachdem du dieses Erlebnis in Minnesota hattest. Was hast du davor gemacht? Also ich meine, du bist 1967...
Banane und Apfelscholle.
Genau, du bist 1967 geboren. Das waren noch wirklich andere Zeiten. Ich meine, Athleten heute, es gibt Internet, man kann sich informieren, ne? man weiß viel mehr. Wie sah so das Wissen zu deinem Karrierestart aus, was Sporternährung angeht?
Also ich muss sagen, ich war immer schon so einer, dass ich sehr viel mit den Hintergründen auseinandergesetzt hat. Ich habe viele Bücher gelesen und habe mich auch mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe es auch gewusst, schon damals, dass natürlich schwer verdauliche Sachen vom Wettkampf relativ wenig Sinn machen, dass man auch das, was man im Wettkampf darstellen möchte, muss man auch im Training trainieren. Das gleiche auch mit der Ernährung. Und habe versucht, auch bei so härteren Trainingseinheiten so meine Komfortzone aufzubauen, was mir gut tut. Und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe eigentlich nur ein einziges Mal gewaltige Magenprobleme. Und das war beim New York Marathon. Habe ich brutale Magenkrämpfe gehabt, die mich dann dazu gezwungen haben, auszusteigen. Aber selbe Schuld, weil ich hätte auch genügend Zeit, mich darauf vorzubereiten. Also ein paar Tage davor einfach mal das Produkt.
Das ist, glaube ich, immer der wichtige Hinweis. Ja. Ne? Also man darf nicht, also am Wettkampftag was auszuprobieren, ist meistens keine gute Idee.
Nein, also und wir wissen heute, dass natürlich unser Verdauungstrakt ist trainierbar, genauso wie die Muskulatur. Also es gehört dazu, das Gut zu trainieren, oder den Verdauungssystem zu trainieren, genauso wie die Muskeln. Das heißt, bei entscheidenden Trainingseinheiten, wo hohe Intensitäten oder wettkampfähnliche Trainingsformen umgesetzt werden, einfach die Wettkampfernährung auszutesten, auszuprobieren. Und es war wirklich, wir haben über Jahre hinweg zig, hundert von Events besucht und es war schon erstaunlich, dass die Leute nie was ausprobieren im Training und dann im Wettkampf haben sie das Bedürfnis, irgendwas extraordinary zu machen. Und dann wundert man sich, wieso man Magenprobleme kriegt, aber das ist vorprogrammiert.
Ja, und du meintest ja gerade, Powerbar, das kannte in Europa niemand. Nee. Ne? Und ich glaube, es gibt eine witzige Geschichte von Powergels, die jemand jetzt nicht oral eingenommen hat, sondern anders. Wie war das?
Also das war beim Berlin-Marathon. Wir haben bei Kilometer 33 in Wildem Eber Powerbar Zone aufgebaut und haben praktisch Powergels serviert. Ja. Und eine von den Athleten war irgendwie 4,5-5 Stunden halb im Delirium, kam in die Wechselzone, tut sich den Powergel auf die Hand und eingerieben an den Stellen, wo er Wolf
sich Wolf gelaufen hat.
Gelaufen hat. Wir haben dann viel Wasser, mit viel Wasser das beseitigt und ihm auch Vaseline aus dem Auto geholt und der ist dann weitergelaufen. Das war schon lustig. Ja.
Aber was passiert da? Brennt das oder was ist ihm dann passiert? Ja, passiert oder klebt einfach so ein bisschen?
Klebt, ne? Und brennt. Also klar, das ist ja natürlich Wunder, die da war. Aber der war wirklich auch halb im Delirium.
Okay, hätte ich sein können bei meiner letzten Challenge Rot, aber gut. Das ist ein ganz anderes Thema, da sprechen wir nicht drüber. Wir gehen weiter zur Frage Nummer 2. Jetzt wird es ein bisschen komplex, aber spannend. So. Wir trainieren ja alle, um eine gewisse Anpassung beziehungsweise einen Fortschritt in unserem Körper zu erzielen. Wer zum Beispiel Krafttraining macht, möchte wahrscheinlich Muskelwachstum als Anpassung oder Fortschritt. Wer seine Ausdauer trainiert, der möchte mehr Mitochondrien. So, jetzt zur Nahrung. Weißt du, was Antioxidantien sind?
Ja, schon ein bisschen.
Wie würdest du das erklären? Was sind Antioxidantien?
Also Antioxidantien schützen letztendlich die Zellen, um Übersäuerung zu vermeiden. So würde ich das im Großen und Ganzen sagen. Also auch unterstützendes Immunsystem.
Mhm. Ja. Das war schon sehr, sehr gut erklärt. Also meine Definition, die ich hier stehen habe, Antioxidantien sind Moleküle, die in unserem Körper und in Lebensmitteln vorkommen und gegen freie Radikale helfen.
Genau.
So, das war die wissenschaftliche Erklärung von dem, was du viel schöner erklärt hast. So, ich behaupte, Antioxidantien, wie wir sie zum Beispiel in Beeren finden, können die Trainingsanpassung, den Trainingsfortschritt hemmen. Ist das wahr oder falsch?
Ich würde sagen, es ist richtig.
Mhm. Warum?
Aus dem einfachen Grund, weil eigentlich, um Trainingsfortschritt zu erreichen, also wenn man zum Training rausgeht, befindet sich der Körper in einer Homöostase, in einem Gleichgewicht. Und man zerstört das Gleichgewicht, um die Anpassungsprozesse anzukurbeln. Und diese Superkompensation, das ist der Trainingsfortschritt. Also der Körper bereitet sich auf die nächste Trainingseinheit. Und ich glaube, die Antioxidantien, die dann letztendlich freie Radikale, die ja am Ende des Tages auch Abfallprodukt wie Laktat sind, wenn man das hemmen würde, dann ist vielleicht der natürliche Prozess ein wenig gestört.
Da war jetzt ein Vielleicht mit drin in deiner Erklärung.
Ja.
Ich möchte dich ja gar nicht verunsichern, aber möchtest du nochmal drüber nachdenken?
Ja, aus dem einfachen Grund, weil auf der anderen Seite will man natürlich auch die Mitochondrien und die Zellenwerke schützen. Von daher.
Weil die Antioxidantien sind ja eigentlich was Gutes.
Ja, eigentlich was Gutes. Von daher würde ich doch meine Antwort ändern.
Sicher?
Sicher, 100%.
Also du sagst, die Antwort ist falsch. Die Behauptung, ist falsch. Ja. Ich sag's dir nicht, aber wir haben einen Nutrition-Experten, der heißt Philipp Rauscher und der sagt's dir.
Das ist ja kein gutes Zeichen.
Diese Antwort ist wahr. Über das Training setzen wir einen Reiz. Im Anschluss an dieses Training passt sich unser Körper an. Zwar sind Antioxidantien wichtig, um freie Radikale zu neutralisieren. Nach dem Training können kurzfristige Entzündungsreaktionen oder Signalwege, die durch freie Radikale ausgelöst werden, jedoch im Sinne des Trainingsfortschritts wünschenswert sein. Größere Mengen an konzentrierten Antioxidantien wie Vitamin C oder Vitamin E können diese Trainingsanpassung unterdrücken oder zumindest reduzieren. Daher sollten vor allem in den ersten Stunden nach dem Training auf künstliche Vitaminzufuhr verzichtet werden. Dabei sollte man aber keine Angst vor Obst und Gemüse haben. Studien haben gezeigt, dass vor allem hochdosierte synthetische Vitamingaben zu Problemen führen, nicht aber die Zufuhr echter gesunder Lebensmittel.
Ich habe das, glaube ich, ganz gut erklärt, gell?
Du hast es wirklich. Es war alles richtig, was du gesagt hast. Und du hast dich von mir verunsichern lassen.
Ja. Du gehört dazu. Wie gesagt, man kann sicherlich auch aus der wissenschaftlichen Sicht darüber debattieren, weil du natürlich auch noch einen anderen Faktor berücksichtigen musst. Und zwar den Faktor der Immunmodulation. Mhm. Also wie gesagt, durch hartes Training wird auch das Immunsystem geschwächt und eine Zugabe zum Beispiel Vitamin C oder Zink hilft auch das Immunsystem man muss es wahrscheinlich auch abwägen, aber grundsätzlich, ja, das hatte, glaube ich, Philipp gut und wissenschaftlich begründet erklärt, von daher, shame on me.
Ich glaube, wir müssen Philipp wirklich mal einladen. Joey Kelly wollte auch schon diskutieren, also ich glaube, wir müssen Philipp mal, müssen Philipp mal einladen hier in dem Podcast.
Und ich bin sicher, wenn du mit den Trainingswissenschaftlern sprichst, die wenden auch mal ganz bewusst eine umgekehrte Abfolge von der Einnahme von unterschiedlichen Substanzen, um einfach wirklich auch den Immunsystem zu stärken. Vor allen Dingen, wenn es mehrere Belastungen aufeinander folgen, dann ist natürlich auch wichtig, dass man diesen Aspekt berücksichtigt.
Also, wie gesagt, erklärt hast du es richtig. Punkte hast du leider für diese Frage nicht bekommen. Das heißt, den Start beendest du mit 2 von 4 Punkten. Wenn man es jetzt auf den Triathlon runterbricht, also beim Schwimmen, bist gut reingekommen, so ins Wasser, schlecht raus, ja? Ist aber nicht schlimm, weil auf dem Rad bist du ja relativ gut.
Ja, und das spiegelt so ein wenig meine Schwimmleistung. So schlechte Mittelmaß, würde ich sagen.
Schlechtes Mittelmaß, so schlimm finde ich es gar nicht. Dafür ist es viel zu gut. Wir gehen aufs Rad quasi, wir gehen in die Halbzeit.
Halbzeit.
So, Multiple Choice ist angesagt. Du kriegst eine Frage von mir, 4 mögliche Antwortmöglichkeiten ist auch ein richtig schlechter Satz. Ja? Also du hast 4 Antwortmöglichkeiten. Wenn du richtig liegst, dann gibt es 4 Punkte. Wenn du jetzt sagst, ich bin mir nicht ganz sicher, dann hast du einmal in dieser Runde, also in diesen 2 Fragen, die Chance, einen 50-50-Joker zu nehmen, dir 2 falsche Antworten wegstreichen
einmal
zu lassen.
Einmal
bei diesen 2 Fragen. Ne? Also nicht bei jeder von diesen beiden Fragen, sondern bei einer. Und dann bekommst du aber auch nur 2 anstatt 4 Punkte.
Okay, aber eins muss ich noch vorab sagen. Ja. Du bist wirklich noch schlimmer wie der Günther Jauch. Bei der Verunsicherung von den Leuten. Das ist mir schon aufgefallen bei den Folgen zuvor. Du verunsicherst die Leute und bringst die aus dem Konzept. Das hast du klassisch bei mir eingewendet und erfolgreich gewesen. Gehört dazu.
Ich nehme das jetzt
angetäuscht, rechts vorbeigegangen.
Ich nehme das jetzt mal als Kompliment einfach. So als Quizmaster muss man ja auch so ein bisschen fies sein, oder?
100%.
Das gehört dazu. So, wir machen weiter. Frage Nummer 1. Es geht um Nutrition, Strategie und Flüssigkeit. Beim Training in warmen Umgebungen ist klar, wir müssen mehr trinken, weil wir eben auch mehr schwitzen. Aber wie verhält sich denn eigentlich bei Kälte? So, ist ja auch wieder eine geschenkte Frage für dich als Ex-Profi-Biathlet. So, Frage. Warum müssen wir bei Sport in der Kälte mehr trinken als bei Sport in der Hitze? Ja, macht erstmal gar keinen Sinn, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Aber gut. A, weil wir mehr schwitzen. B, weil wir weniger schwitzen, weil der Körper die Flüssigkeit schlechter speichern kann. Oder D, weil wir über die Atmung mehr Flüssigkeit verlieren.
Also zuerst, die Frage kann nicht stimmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe wirklich viel Sport in der Hitze und auch bei der Kälte gemacht. Natürlich zu Körperkerntemperatur, Haltung braucht man mehr Energie im Winter. Natürlich durch die Atmung verliert man auch Flüssigkeit. Aber ich würde sagen, die Frage ist falsch.
Du sagst, die Frage ist falsch. Also die kann man gar nicht beantworten.
Nein, die kann man nicht beantworten, weil man verliert nicht mehr Flüssigkeit im Winter wie im Sommer. Also wenn ich bei 28 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit unterwegs bin, bei der Kälte verliere ich definitiv nicht so viel Flüssigkeit.
Ich merke, wir müssen wirklich mit Philipp nochmal sprechen. Nein, ich würde dir jetzt einfach mal, weil es gibt definitiv eine Antwort auf die Frage. Ich würde dir empfehlen, einen 50-50-Joker zu nehmen, damit du zumindest
die
Möglichkeit hättest.
So. Dann muss ich mich festlegen, oder?
Genau, danach musst du dich festlegen. Also, dann wenden wir den 50-50-Joker an und es bleiben noch A und D übrig. Also, weil wir mehr schwitzen oder weil wir über die Atmung mehr Flüssigkeit verlieren?
D.
D?
Mhm.
Loggen wir ein?
Ja.
Und wir hören Philipp zu, was er dazu zu sagen hat.
Richtig ist D.
Doch.
Weil wir über die Atmung mehr Flüssigkeit verlieren. Meist denken wir, dass wir nur bei Hitze einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf haben. Tatsächlich verlieren wir aber auch bei Kälte größere Mengen an Flüssigkeit, was speziell beim Training im Winter oder beim Wintersport zu beachten ist. Vor allem über den Atem verlieren wir viel Flüssigkeit. Die kalte Luft wird in der Lunge angefeuchtet und alleine dadurch gehen pro Stunde Sport etwa 200 bis 300 Milliliter Flüssigkeit verloren, die wir wieder ausgleichen müssen.
Boom! Boom. 2 Punkte.
Ich glaube, die Frage ist immer noch
falsch.
Diskussionswürdig. Aber ja. Also wie gesagt, wenn ein Ernährungswissenschaftler das sagt, dann, ich versuche das immer natürlich aus der praktischen Sicht, ich laufe auch sehr viel mit den Langlaufski im Winter, also viele, viele Kilometer, jetzt übrigens nächste Woche ab Montag bin ich in Norwegen mit bei Kumpels zum Langlaufen.
Ja.
Deswegen weiß ich, dass ich da auch immer ordentlich Flüssigkeit hinzufügen muss.
Ja.
Aber im Sommer, wenn ich dann natürlich vergleiche, wie gesagt, 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit, da fließt Schweiß die Beine runter, sozusagen. Von daher, naja, aber...
Okay, ich verspreche dir, wir machen nochmal eine Runde und laden Philipp ein und dann können wir eine schöne Diskussionsrunde vielleicht einfach draus machen.
So, ja? Diskussionspanel.
Das wäre nicht schlecht.
Freut mich.
Wie viel musstest du oder musst du in deinem Job im Biathlon diskutieren? Du bist für die Zukunftsgestaltung zuständig?
Ja, so kann man das, also war. Also ich habe jetzt diese vierjährige Reise beendet. Da gab es auch ein paar Veränderungen bei dem Verband und dachte ich, es ist auch ein guter Zeitpunkt, nachdem wir wirklich 4 Jahre extrem erfolgreich waren im Nachwuchsbereich, haben ein fantastisches Team aufgebaut, viele, viele junge Athleten so auf die Spur gebracht, um wirklich große Träume zu verwirklichen. Einige sind schon jetzt im Weltcup aufgetaucht, junge Athleten.
Also ich habe gar keine Ahnung von Biathlon. Magdalena Neuner gibt es nicht mehr, also die macht nicht mehr, ne?
Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, das sind sicherlich so zwei prägende Namen auf der weiblichen Ebene, auf der männlichen Ebene. Simon Schemp, Andi Birnbacher, Arndt Peiffer, Erik Lesse oder jetzt Benny Doll, die jetzt alle aufgehört haben und jetzt kommt die neue Generation. Die Jungen sollen natürlich auch Druck ausüben und mein Fokus war wirklich die neue Generation vorzubereiten. Wir waren wirklich extrem erfolgreich bei den letzten Junioren-Weltmeisterschaften, wo ich dabei war, in USA und ein Jahr später in Kasachstan haben wir wahnsinnig viele Erfolge errungen, aber das ist ja nichts mehr und nichts weniger wie ein Zwischenschritt, weil am Ende des Tages wollen wir natürlich dem deutschen Biathlonsport viele Weltmeister und Olympiasiege bescheren und meine Aufgabe war wirklich Prozesse, Strukturen und Strategien aufzubauen und das Ganze nachhaltig zu gestalten, also nicht einfach mal darauf zu warten, dass uns jemand in den Schoß fällt, sondern wirklich die Strukturen und Prozesse zu schaffen, um das wirklich von Grund auf aufzubauen. Und ich glaube, das war eine ganz gute Geschichte, ein fantastisches Team, was wir hatten. Und der Nachwuchs lag und liegt mir nach wie vor am Herzen. Bin stark verbunden mit den jungen Menschen, weil nichts macht mehr Freude, als einfach mal die Erfahrung in Form von Beratung, Mentoring, Management, wie du das nennen möchte, weiterzugeben.
Ja, und ich habe, also gerade weil du das sagst, ich habe mir dann ein Zitat von dir rausgeschrieben: Sport ist aus meiner Sicht die beste Erziehung für das spätere Leben. Und da steckt so viel Wahrheit drin, finde ich.
Ich muss ehrlich sagen, das ist ja so ein bisschen fast, muss man das philosophisch angehen. Und ich glaube, das ist etwas, was bei uns in der Gesellschaft nicht richtig ankommt. Dass alle Menschen, die durch den Leistung oder Höchstleistungssport durchgehen, eine wahnsinnige Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Ich finde, unsere Regierung hat es verpasst in der Regierungserklärung. Die haben Musik erwähnt, die haben Kultur erwähnt, aber der Sport findet gar nicht statt. Es ist eigentlich traurig, dass wir das nicht klar darstellen. Norwegen ist ein Gegenbeispiel dafür. Also wenn du in Norwegen in einem Unternehmen sagst, ich habe Bezug zum Höchstleistungssport, die schauen sich mehr oder weniger nicht deine schulischen Dinge, die du da gemacht hast, weil die wissen, das sind Menschen, die extrem fokussiert, zielorientiert, die einfach nach Exzellenz suchen. Und das sind Charakterzüge, die du nicht erlernen kannst. Und Sport, wie du schon gesagt hast, ist die beste Schule fürs Leben. Und ich muss sagen, ich habe in den Unternehmen, die ich begleiten durfte, viele, viele Leute mit Höchstleistung oder Leistungssportvergangenheit angestellt. Und ich muss sagen, es war immer ein Winner.
Du hast vorhin eine interessante Sache gesagt, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Du hast gesagt, Biathlon ist die zweitpopulärste Sportart in Deutschland, wenn man jetzt auf TV schaut, also was Zuschauerzahlen etc. angeht. Was glaubst du, warum das so ist?
Also ich glaube zum einen natürlich, weil die deutschen Athleten seit Jahren super erfolgreich sind. Da ist natürlich diese nationale Note, spielt eine ganz wichtige Rolle. Zum anderen ist natürlich extrem gut aufgearbeitet von den Öffentlich-Rechtlichen, was die Darstellung, dann die Wettkampfformen haben sich geändert im Vergleich zu der Vergangenheit. Die Rennen Mann gegen Mann, Frau gegen Frau sind extrem spannend. Das heißt, du kannst bis zum letzten Schießen führen, schießt du ein paar Fälle und landest du auf Platz 30. Und das ist, glaube ich, diese Spannung Bogen, der vom Anfang bis zum Ende hält. Die Rennen sind relativ kurz. Das heißt, die 20, 30 Minuten kann sich jeder reinziehen. Und das macht natürlich die Popularität der Sportart aus.
Würdest du sagen, das ist dann auch der größte Unterschied zum Triathlon? Weil es einfach viel zu lang ist?
Nein, weil wie gesagt, nehmen wir mal Beispiel Tour de France. Mhm. Tour de France, wenn du alle Rennen des Radsport nimmst und den Broadcasting, nehmen über 60% oder 60% der gesamte Broadcasting-Zeit ist auf die Tour de France ausgerichtet. Und die fahren teilweise 5-6 Stunden. Mhm. Und trotzdem schaffen wahnsinnige Einschaltquoten. Es hat natürlich mit der Geschichte, wir haben, glaube ich, 110. Ausgabe von der Tour de France in diesem Jahr, ist natürlich der Unterschied im Vergleich zum Triathlon.
Ist ja schon ein Kult.
Ne? Richtig, richtig. Aber Triathlon hat natürlich auch den Mythos mit der Geschichte, mit der Entstehung, mit allem drum und dran und ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, dass es besonders herausfordernd ist, weil du drei Disziplinen vernetzen, verknüpfen musst. Mhm. Von daher glaube ich, Triathlon braucht ein bisschen Zeit, mhm. aber man sieht es auch, dass in der Special Interest Group die Zahlen explodieren mhm. und ich glaube, die PTO, die jetzt im Profibereich so den Ansatz von ATP, PGA, Formel 1 mhm. annehmen und sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie auch das in die richtige Richtung entwickeln. Mhm.
Da gibt es jetzt auch diese neue Serie T100, ne? Also genau. Kürzere Distanzen quasi auch, also noch kürzer als Mitteldistanz. Glaubst du, dass das der Weg ist, wie man auch wirklich die Zuschauer an den Bildschirm fesseln kann?
Definitiv. Weil, wie gesagt, die Verweildauer ist ja natürlich irgendwo eingeschränkt und mhm. die Rennen sind ja in 3-3,5 Stunden Maximum beendet. Es entstehen natürlich viele, viele Aktionen, Führungswechsel und ich glaube auch umso mehr Graphics mhm. präsentiert werden, die helfen einem Otto-Normalverbraucher, die Sportart besser zu verstehen, was da für eine Leistung stattfindet. Mhm. Also ich habe selber diese Sportart hautnah erlebt, was da in den letzten 4-5 Jahren an Veränderung stattgefunden hat. Also nur so als Beispiel. Früher hattest du noch eine Komponente Taktik. Mhm. Diese Komponente existiert nicht mehr. Das ist wirklich vom Start bis zum Schluss, wire to wire, all out.
Vollgas.
Absolute Vollgas. Und du siehst die Werte, die da produziert werden in Form von Kraft am Fahrrad oder die Geschwindigkeiten beim Laufen und beim Schwimmen. Das ist unvorstellbar. Also es ist wirklich unvorstellbar, was da für grandiose Athletengeneration entstanden ist in den letzten Jahren.
Schöner Übergang zum Triathlon, weil Frage 2 der Halbzeit, die beschäftigt sich auch gerade mit Triathlon. Die Challenge Family, ne, du bist President of the Board, klären wir gleich, was das heißt. Internationale Serie von Langdistanz-Triathlon-Veranstaltungen, die weltweit stattfindet. Challenge Rot gehört natürlich auch dazu und du sagst, das ist das grandioseste Event auf der ganzen Welt. Warum?
Also ich glaube, es hat damit zu tun, erstens die Geschichte, Entstehungsgeschichte, wenn man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzt. Zweitens natürlich, die ganze Region lebt den Challenge Rot. Das ist
es ist so, der Challenge Rot, das müssen wir vielleicht an der Stelle, ich glaube, es wissen immer noch nicht viele, es ist nicht die Challenge Rot, es ist der Challenge Rot.
Ja, ja, genau. Und Integration von der Bevölkerung und dann natürlich der Event selber mit der Strecke, mit den Hotspots, mit der Anzahl von den Teilnehmern, Helfern und Zuschauern. Man muss sich vorstellen, das sind 5.500, 5.600 Athleten. Mhm. Die werden betreut, begleitet von über 7.000 Helfer. Mhm. Knapp 1.500 Athleten werden bei Homestays untergebracht, weil die Infrastruktur in Rot ist eigentlich inexistent, ja. was Unterbringung angeht. Und dann irgendwo am Wettkampf, da hast du irgendwie 150, 200, 1.000 Zuschauer. Grandios, aber wie gesagt, das sind ja über 40 Jahre Geschichte. Und ich glaube, es gibt ja viele Dinge, die man im Leben, im Einführungszeichen, kaufen kann. Mhm. Aber Erfahrung, diese Legacy, das muss man sich erarbeiten. Und ich glaube, das hat Rot wirklich sich über Jahre hinweg erarbeitet.
Ja, du hast ja auch viel erarbeitet. Du bist nämlich mittlerweile President of the Board der Challenge Family. Was macht man da? Man winkt nur noch? Oder was
genau. Ja. Kennst du so dieses Winken von der Königin?
Genau.
So, also ich gehe an die Welt.
So wie die Queen früher.
Genau. So ungefähr. Nee, also wir haben ein Board of Directors, wo praktisch das operative Team und meine Wenigkeit zusammensitzen und besprechen viele Dinge, was die Zukunft, Entwicklung von der Challenge Family. Und ich bin konkret eingebunden in die strategische Entwicklung, in die globale Partnerschaften und wir nennen das Geographic Expansion, also praktisch, wo entwickeln wir uns und wie entwickeln wir uns weiter. Also wir haben auch, du hast ja gesagt, Challenge Family ist Long Distance Triathlon, aber auch bei der Challenge Family hat eine Wandlung stattgefunden. Das heißt, wir sind mehr ein Festival, mit vielen Side-Events, wo wir Kids, Juniors haben, wo wir eine tiefe Verankerung in der lokale Bevölkerung haben. Das ist auch etwas, was wir letztendlich in Rot hatten und transferiert haben auch in andere Rennen weltweit. Und diese Junior und Kids natürlich, also unser Grundansatz ist, dass praktisch auch die ganzen Services, die zur Umsetzung von einem Event, und man muss dazu sagen, Triathlon zu organisieren ist wahrscheinlich am kompliziertesten von allen Sportarten, die ganzen Services müssen aus der Region kommen. Mhm. Also nicht, dass wir da irgendwie wie die anderen mit LKWs kommen und aufbauen, kassieren und verschwinden. Und sondern es muss alles aus der Region kommen. Und so erreicht man auch natürlich tiefe Verankerung und Integration von der lokalen Bevölkerung. Und auch die lokale Bevölkerung hat Möglichkeit, an diesen Side-Events teilzunehmen. Mhm. Und so, glaube ich, macht es langfristig mehr Sinn.
Und so kriegt man eben auch so ein geiles Event wie die Challenge, wie den Challenge Rot, Entschuldigung, jetzt mache ich schon selber den Fehler, den Challenge Rot hin. Zurück zu unserer Frage. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mal aufs Gas drücken.
Achso, ich dachte, ich habe schon die Antwort.
In einer Teilnehmerstudie, ja, Zielgruppe war Triathlon 2023, wurden Fragen zum Thema Sporternährung gestellt. Und wir wollen jetzt von dir wissen, welchen Aspekt bewerten die StudienteilnehmerInnen am relevantesten im Hinblick auf ihren Sporternährungsansatz? Also was war denen am wichtigsten, wenn es um Sporternährung geht? Mhm. Geht um Triathleten, ne? Das muss man beachten. A. Geschmack, B. Energiezufuhr, C. Flüssigkeitszufuhr oder D. Koffeingehalt. Was glaubst du?
Energiezufuhr.
Kommt wie... Ja, kommt direkt raus.
Also wenn jemand was anderes gesagt
hat. Da hat er noch nie Triathlon gemacht.
Ich meine, wir reden von der vierten Disziplin des Triathlons. Also wenn du diesen Teil für die Langdistanz nicht an die Reihe bringst, hast du gar keine Chance, ich sag, ins Ziel zu kommen. Geschweige denn Spaß dran zu haben.
Okay, ich glaube, es macht gar keinen Sinn, dich zu verunsichern. Da habe ich keine Chance. Ich logge B ein. Und B ist vollkommen richtig.
Boom! 4 Punkte.
Ja, 84% haben das wirklich als relevantesten Aspekt bewertet. Und wie du schon sagst, das ist, glaube ich, das Thema, oder? Beim Triathlon. Dass du Energie brauchst. Ist das auch was, womit du dich zum Beispiel mit Fred Funk unterhältst drüber, oder gibt es andere Themen?
Nee, also definitiv einer der Themen. Und wie gesagt, der Fred ist extrem interessiert an dem, was er macht und wie er das macht. Ich habe das vorhin angesprochen, diese Komfortzone. Der hat seine Komfortzone aufgebaut. Der weiß ganz genau, was für ihn funktioniert. Mhm. Was, wann, wie, in welcher Form, wie viele Carbs per Hour of Exercise oder Racing braucht er. Also der ist ja wirklich extrem gut. Da wirst du sicherlich sehr viel Spaß haben, sich mit ihm zu unterhalten. Aber im Allgemeinen muss man sagen, die Triathleten sind extrem gut gebildet. Mhm. Die setzen sich wirklich mit den Dingen auseinander. Mhm. Und es gibt ja so einen schönen englischen Begriff, Shaving Seconds, also die verstehen, was das bedeutet. Und das fängt natürlich bei den Basics und Ernährung, wie ich schon gesagt habe, ist die vierte Disziplin des Triathlons. Ja.
Du bist, sagst selber, Mentor von Fred Funk. Wie wird man denn Mentor?
Ja, Mentor, Manager.
Ja, Manager magst du nicht so, ne?
Das gefällt mir nicht, weil warum? Das ist irgendwie so kommerziell und das ist eine Partnerschaft. Das ist wirklich eine tolle Partnerschaft. Der Fred ist einfach eine...
Aber wie macht man das? Ja. Man sagt, ach guck mal, der Fred Funk, den finde ich cool. An dem sehe ich Potenzial. Und dann geht man hin und sagt, hallo, ich möchte gerne dein Mentor werden.
Ja, fast.
Wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit fragt, wer ist eigentlich dieser Fred Funk, dann hört doch einfach mal rein. Der war nämlich auch schon mal bei uns zu Gast. Das war unser fünfter Gast. Wir haben unter anderem natürlich über seine Triathlon-Karriere gesprochen. Es ging aber auch um Pasta zum Beispiel und viele andere Themen. Also hört gerne einfach nochmal rein in die Folge.
Nee, also ich kenne die Eltern von Fred sehr gut. Heike und Harald. Und Fred ist ja seit eh und je im Triathlonsport. Der hat, glaube ich, dann seinen ersten Triathlon-Event beim Challenge Rot gemacht. Junior Challenge. Und letztes Jahr war er der Pate für das Rennen, was natürlich auch eine coole Geschichte. Und dann haben wir uns getroffen, haben wir uns ausgetauscht, haben wir gemerkt, da passt einfach die Chemie. Ich habe ihm gesagt, wie ich die Dinge mache. Mhm. Und dass ich nicht nur sage, ja, ich komme nicht nur deine Verträge, weil das... muss ich sagen, erfüllt mich auch nicht, sondern wie schaffen wir gemeinsam durch die Partnerschaft Dinge zu bewegen. Und er bringt natürlich, also ich fühle mich wie Walter von seinen Interessen, Das ist vielleicht die beste Beschreibung. Und Mentoring, einfach, ich versuche in allen Bereichen, wo ich Erfahrung gesammelt habe, das Ganze an ihn weiterzugeben. Und er nimmt das, was für ihn wichtig ist und was für ihn richtig ist, und münzt das um in Dinge, die ihn weiterbringen. Und ich glaube, dass Partnerschaft oder Waltung der Interessen wahrscheinlich die beste Beschreibung ist. Und es ist wirklich, beginnt natürlich alles bei Vertrauen, bei der Komponente Emotion. Wie kommt man miteinander zurecht? Wie versteht man sich letztendlich? Mhm. Und ich muss sagen, wir sind auch sehr gute Freunde. Wir tauschen uns so viele Themen aus und das funktioniert und passt hervorragend.
Du warst ja bei ihm auch schon mal im Podcast zu Gast und hast da gesagt, sportlicher Erfolg ist nach wie vor die absolute Basis, aber Persönlichkeit und Charakter machen einen Athleten wirklich einzigartig. Das ist ja aber nichts, was man sich, sag ich mal, antrainieren kann, ähnlich wie Talent. Also kann man Defizite im Bereich Persönlichkeit, Charakter, Authentizität, kann man das durch andere Bereiche ausgleichen?
Also zuallererst glaube ich, Leben ist ein Learning-Prozess. Mhm. Also du bist fähig, Dinge zu lernen, wenn du es möchtest und dir entsprechend Mühe gibst oder sich darauf fokussierst. Also du kannst nicht sagen, ja, habe ich das nicht und es ist nicht möglich. Mhm. Also du kannst es vielleicht nicht zur Perfektion treiben, aber du kannst viele Dinge verändern und anpassen, den Bedürfnissen. Und ich muss sagen, ich habe viele Olympiasieger und Weltmeister erlebt, die irgendwie Sponsoren Papperl draufkleben und meinen, die sind die Größten. Mhm. Aber in dem Moment ist noch nichts passiert, absolut gar nichts, weder auf der Markenebene noch auf der Athletenebene. Erst ein aktiver Markenambassador erfüllt eigentlich das, was die Marke braucht. Und auch die Partnerschaft besteht aus zwei Seiten, geben und nehmen und miteinander zu kommunizieren. Und Fred hat wirklich so diese natürliche Selbstverständnis, dass Dinge müssen mit Leben erfüllt werden. Und sportliche Leistung ist die Basis, aber die Charakterzüge, die er mitbringt, machen ihn zu dem, wie er wahrgenommen wird. Und der hat die höchsten Engagement Rates. Mhm. Der hat auch sich so ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert in Social Media, mit seinem What the Funk Podcast, mit den Jungs vom Pushing Limits und mit dem YouTube-Channel. Und da gehört einfach mal diese 360-Grad-Package dazu, um wirklich erfolgreich zu sein. Und viele Olympiasieger und Weltmeister an dem Tag, wo sie die Schuhe oder Ski oder was auch immer zur Seite stellen, die verschwinden. Und ich glaube, beim Fred wird es ganz anders sein.
Er hat ja auch einen guten Mentor, muss man an der Stelle sagen, der jetzt in der Halbzeit mit 6 Punkten rausgeht. Zufrieden bisher?
Ja. Viel mehr ging es nicht, oder? Nee, also das war die zweite Disziplin, Radfahren. Das mache ich auch sehr gerne bei Staffeln als Radfahrer bei einigen Challenge-Rennen. Das mache ich so 3, 4, 5 Mal im Jahr. Meistens ist irgendwie mit Charity verbunden, irgendetwas in diese Richtung. Das macht Spaß, auch die Events von innen zu erleben. Mhm. Das ist auch eine hervorragende Geschichte. Und es ist für mich auch immer perfekt von dem zeitlichen Ablauf, weil ich bin dann am Start, um die Profis und die Age-Gruppe ins Wasser zu schicken. Dann verschwinde ich, mache ich mein Ding, gehe ich ins Hotel, ziehe ich weißes Hemd an und begrüße die Sieger an der Ziellinie und natürlich die Age-Gruppe und alles, die dann ins Ziel kommen. Und es ist wirklich faszinierend bis heute. Es ist fantastisch, mal mit den Menschen zu reden an der Ziellinie und die Geschichten zu hören. Jeder hat eine wahnsinnige Geschichte und das ist, glaube ich, das Besondere am Triathlonsport.
Bei uns musst du jetzt trotzdem leider noch einen Marathon laufen, ja? Also quasi im übertragenen Sinne.
Früher war das meine Stärke, das Laufen, ja?
Ja gut, dann bin ich jetzt gespannt, was jetzt passiert.
Betonung auf früher.
Wir gehen auf die Zielgerade.
Zielgerade.
Lieber Zivi, du darfst schätzen. Wenn du richtig liegst, gibt's 6 Punkte. Wenn du falsch liegst, gibt's keinen Punkt. Wir haben auch keinen Joker. Ja?
Und es also gibt nichts dazwischen.
Nichts dazwischen. 6 oder 0. Ja, es ist wie Marathon. All out. Das will ich jetzt von dir sehen. Wir legen los mit Kohlenhydraten. Mhm. Die sind sehr wichtig als Energieträger. Das wissen wir, wenn man intensive Trainingsbelastung hat. Gleichzeitig kann unser Körper aber nicht viel von diesen Kohlenhydraten speichern, also kannst nur im begrenzten Maße speichern. Deshalb meine Frage, wie groß sind die Kohlenhydratspeicher eines durchschnittlichen 80 Kilogramm schweren Sportlers bzw. einer 80 Kilogramm schweren Sportlerin?
Durchschnittliche, wie viel Gramm Kohlenhydrate ein 80
Kilogramm schwerer Sportler oder Sportlerin ungefähr speichern kann?
Okay, also ich weiß, dass sie im Muskel, Leber gespeichert werden können, natürlich auch im Blut. Mhm. Wie viel Gramm?
Ja.
Ich würde sagen, wie viel darf ich verfällen?
Bisschen. Ja, ich gucke jetzt mal, hast du schon ein paar Punkte gesammelt, das hängt immer auch so ein bisschen davon ab, wie streng ich so bin. Nein, also es gibt einen Schätzrahmen, ja. Du darfst 200 drunter und 200 drüber liegen, Gramm.
480.
480, sagst du? Sicher.
Nee, das muss mehr sein.
Warum muss es mehr sein? Aber ich mag diese Stille auch manchmal ganz schön. Ja, hatten wir nicht so häufig in diesem Podcast.
Ja, also ich denke, wenn man alle also die sind trainiert, oder?
Ja,
also,
ja, die sind trainiert. Absolut. Es sind Sportler auf jeden Fall. Aber jetzt nicht der Profiathlet vielleicht, der durchschnittliche Athlet, der, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marathon laufe, ich würde mich nicht als super unfit bezeichnen, aber jetzt auch kein Fred Funk-Level.
Ja.
Oder auch kein Ziel,
ich bleibe bei 500, ja. 500, würde ich sagen.
Ist nicht ein bisschen wenig? 80 Kilogramm schwerer Sportler.
Ach, Gewicht, ja. 1200.
1200, jetzt machst du 1200. Aber gleich, jetzt ja. Also von 500 auf 1200. Das ist aber ein ordentlicher Sprung jetzt.
Okay, nimm mal.
Jetzt würde ich gerne in deinen
800,
Kopf schauen.
Okay, 800.
800, sagst du jetzt auf einmal?
Ja. Nehmen wir die goldene Mitte.
Wir nehmen die goldene Mitte und hören, was Philipp Rauscher uns hierzu zu sagen hat.
Das ist kein gutes Zeichen.
Die richtige Antwort lautet 800 Gramm. Kohlenhydrate können im Körper, in der Leber und in den Muskeln gespeichert werden. Die Größe der Kohlenhydratspeicher ist sehr unterschiedlich und abhängig von der Muskelmasse einer Person sowie vom Trainingszustand. Grob überschlagen sind rund 1% des Körpergewichts Glykogenvorräte. Ein durchschnittlicher 80 Kilogramm schwerer Sportler kann somit gut und gerne etwa 800 Gramm Kohlenhydrate speichern. Das entspricht in etwa der Menge von 1 Kilogramm ungekochter Nudeln oder 11 bis 13 Tassen roher Haferflocken.
Boom! 6 Punkte!
Also, wie gesagt, ich wusste, dass das von vielen Parametern abhängig ist, wie muskulös der Mensch ist, wie gut trainiert er ist. Ich wusste wirklich von der Formel 1% nicht. Deswegen war das eine Schätzung, weil habe ich so ein bisschen durchkalkuliert, Leber, Muskel, Blut, wie viel das in der Summe ist.
Ja.
Aber freut mich, dass mit leichter Unterstützung von deiner Seite
ach Quatsch,
bisschen Verunsicherung dazwischen
gar nichts gemacht,
eine Punktlandung entstanden ist.
Vorhin hast du gesagt, ich wäre so fies. Jetzt, jetzt habe ich es wieder ein bisschen gut gemacht. Ne? Okay, das beruhigt mich. So, wir springen sofort in die letzte Frage dieses Quiz. Es geht um Magnesium. Ja. Magnesium ist an über 300 chemischen Prozessen im Energiestoffwechsel beteiligt. Allein das wäre für mich schon eine Schätzfrage gewesen, weil das hätte ich nicht gewusst.
Nee.
Daher ist vor allem für Sportler eine ausreichende Magnesiumzufuhr wichtig. So, jetzt zur eigentlichen Frage. Wie viel Magnesium sollte täglich über die Ernährung zugeführt werden, um den typischen Bedarf zu decken?
In Milligramm, oder?
Richtig. Das ist schon mal gut, dass du schon mal die Maßeinheit richtig hast.
Also ich weiß, dass natürlich Magnesium hilft, die Regeneration. Es wird natürlich auch diese Triple Magnesium eingesetzt, um Schlaf zu verbessern, aber natürlich auch, was Muskelkrämpfe angeht, die ganzen Dinge.
Aber es geht ja um den typischen Bedarf. Ne? Typischen, also wir sagen nicht übertriebener Bedarf, sondern typischer Bedarf.
270 Milligramm.
Wie kommst du drauf?
Keine Ahnung, Chef.
Ich mag das.
Null Orientierung, das wirklich schön. Null Orientierung. Was Magnesiummenge angeht, habe ich wirklich keine Orientierung.
270?
Ja.
Gucken wir mal, was für ein Jingle wir gleich bekommen.
Boom! 6 Punkte.
Nein.
Ja?
Nein.
Ja, Richtig ist 300 bis 400 Milligramm. Tatsächlich, ja. Also mit, da warst du mit 270 gut dabei, ja, das lasse ich schon noch gelten. Lebensmittel mit hohem Magnesiumgehalt, zum Beispiel Mandeln, ja, 270 Milligramm pro 100 Gramm oder Haferflocken 130 Milligramm pro 100 Gramm.
Siehst du, das sind klassische Bestandteile von meiner Diät. Haferflocken in der Früh und Mandeln am Nachmittag zum Snacken.
Und Powergel zwischen den Beinen, weil für den Boys, ne?
Also wenn dann schon Powergel.
Wir haben viel gelernt, lieber Zivi. Ich glaube, wir müssen uns beruhigen, wir müssen runterkommen, wir gehen ins Cooldown.
Cooldown.
Erstmal durchatmen.
Recovery. Ja.
So, du hast ein paar Punkte gesammelt. Ich finde, es war kein schlechter Auftritt von dir. Wie zufrieden bist du selber mit dir?
Eigentlich sehr.
Eigentlich sehr?
Von allen Dingen bei den Big Point Fragen.
Du hast im Marathon abgeliefert, würde ich sagen. Ja, also im Marathon hast du volle Punktzahl geholt, 12 Punkte. Dann rechnen wir mal zusammen. Also 12 Punkte Marathon, dann hast du 6 Punkte in der Halbzeit, dann sind wir bei
18.
18, richtig. Und dann nochmal 2 Punkte, das ist 20 Punkte.
Puh.
Das ist von 24 möglichen Punkten, finde ich richtig gut.
Ich glaube von 22 möglichen Punkten.
Nee, 24 gibt es insgesamt. Ja.
Hätte ich noch mehr haben können.
Du hättest hier bei der Halbzeit, hattest du einen Joker, das darfst du nicht vergessen.
Okay, jetzt.
Ja. Also möglich wären 24 gewesen.
20 Ausbeute. Mehr als zufrieden.
Wäre das Treppchen im Triathlon, was würdest du sagen?
Ja, definitiv.
Ja?
Definitiv. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, den Druck, den man
du hattest ordentlich
ausgesetzt
Druck,
wird. Ja. Also die Vorgespräche, und dann auch deine Ankündigung, du musst ja besonders hart zu mir sein. Von daher bin ich sehr zufrieden.
Nee, du bist zufrieden. Ich glaube, alle, die zuhören, sind zufrieden, denn es gibt einen Powerbar-Gutschein im Wert von 20%. Den Code, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und außerdem gehen die Punkte natürlich auch in unseren Powerbar-Spendentopf, denn da gibt es ein schönes Sümmchen, was da gespendet wird. So.
Also das mit dem Spendentopf musst du mir mal ein bisschen erklären. Wie funktioniert das?
Das ist ein Geheimnis. Das lassen wir offen und werden das am Ende... Wenn wir das verkünden, wie wir das genau machen.
Okay, es geht für einen guten Zweck.
Es wird ein guter Zweck sein.
Okay, also ich würde einfach, ohne zu wissen, worum es geht, das, was ich erspielt habe, verdoppeln als Spende, weil ich fest davon ausgehe, dass Powerbar sich was Gutes ausgedacht hat.
Ich klatsche auch mal mit, ja. Vielleicht hört man das. Das zeugt wieder mal von Größe, lieber Zivi. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für den Besuch. Am Ende so einer Folge schaue ich in der Regel gerne so ein bisschen in die Zukunft. Das ist bei dir natürlich sehr vielschichtig, weil du einfach so unfassbar viel machst. Fangen wir mal an. Sportlich, privat. Du hast vorhin gesagt, machst gerne noch so ein bisschen Staffel etc. mit. Gibt es sportliche Ziele für dieses Jahr bei dir?
Also wieder mal 2, 3, 4 Staffeln. Vielleicht 1, 2 Radmarathons, je nachdem, wie sich das ergibt zeitlich. Keine feste Planung. Also einzig, was fest steht bis jetzt, ist, dass wir bei der Championship, für die wir uns qualifiziert haben, das ist ja unsere Challenge Family Weltmeisterschaft, ist auch Fred am Start. Da werde ich auf alle Fälle in der Staffel mit dabei sein. Und Rest, nee, also ich gehe das sehr entspannt an. Ich versuche mich einfach immer fit und bereit zu halten. Und je nachdem, wenn dann was zusammenkommt, dann greifen wir an.
So, sportlich privat haben wir abgehakt. Challenge Family. Neue Projekte. Ich glaube, im Moment gibt es 25 Standorte, ne? Ist das richtig?
Ja, ein bisschen mehr. Also wir haben um die 40 Rennen.
40 Rennen. Ihr müsst eure Wikipedia-Seite vielleicht mal ein bisschen auf Stand bringen.
Ja, also definitiv. Also es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Also da gab es auch wirklich so nach Corona-Zeit, wo eigentlich der Event-Business oder Mass-Participation-Sports-Business stillstand, viele Veränderungen. Und die letzten 2 Jahre haben wir wirklich einen schönen Wachstum erlebt. Das macht auch Spaß zu sehen, dass die Menschen wieder zurück zum Ausdauersport gefunden haben. Und auch in diesem Jahr wachsen die Zahlen, was Teilnehmerzahlen angeht. Also es bewegt sich alles in die richtige Richtung. Ja. Aber wie gesagt, du hast ja auch gesagt, sportlich privat, da muss man auch privat mal ansprechen ein wenig. Wie gesagt, ich habe auch 2 Kinder, wunderbare Kids, mit denen ich sehr, sehr gerne auch Zeit verbringe. Wir teilen auch viele gemeinsame Dinge, zum Beispiel Musik. Wir gestalten meine Playlists. Mhm. Wir gehen auch mal hin und wieder zusammen auf einen DJ-Set zusammen. Also das ist sicherlich ein wichtiger Teil. Und natürlich, die sind jetzt beide aus dem Haus. Ja. Mike ist 28 und ist Arzt. Und Vanessa hat jetzt Studium beendet und ist gerade dabei, mal ihre Kreativität in dem Bereich Medien und Kommunikation auch im Berufsleben einzusetzen. Und mit meiner Frau Susanne, die übrigens aus England kommt, sind wir so in eine neue Lebensphase. Und das macht Spaß, einfach mal auch in diesem Bereich die Dinge.
Man sieht es dir an, du hast ein breites Grinsen auf dem Gesicht mir gegenüber. Aber ganz kurz, zwei Kinder und du, das schreit ja förmlich nach Triathlon-Staffel.
Ja, übrigens, das haben wir wirklich jetzt diskutiert. In diesem Jahr, glaube ich, wird es noch nicht klappen. Aber ich glaube, nächstes Jahr werden wir das wahrscheinlich eingehen.
Wer macht da was? Also du fährst Rad wahrscheinlich?
Das ist immer so eine Sache. Da ist der Mike eigentlich auch einer, der eher Rad fahren würde. Aber der ist auch sehr, sehr guter Schwimmer, irgendwie von Natur aus. Mhm. Und die Nessie, so nennen wir unsere Tochter Vanessa, die würde wahrscheinlich laufen. Die hat ein paar Gene abbekommen, von daher... Das wäre mal eine coole Geschichte. Also das wäre wirklich, das ist auch jedes Mal, wenn es um Geburtstage oder Weihnachten geht und die fragen dich, was du gerne haben möchtest. Also es gibt nichts Materielles, was ich haben möchte. Zeit mit der Familie, das ist eigentlich das Wichtigste. Und das wäre definitiv eine von, hallo Kinder, das wäre eine von meinen Träumen, mit euch zusammen eine Triathlon-Staffel zu machen.
Guck. Wenn wir das jetzt hier hinkriegen, das wäre doch eigentlich ganz schön. So, das sind die Träume, die wir haben. Was für Träume gibt es für Fred Funk? Der sollte jetzt mal irgendwann Weltmeister werden, oder?
Ja, also der Vize-Weltmeister ist er schon. Und
aber nur Vize.
Höher, schneller, weiter. Ja. Nach dem Prinzip verfahren wir.
Und aber wo gibt es da Limits? Gibt es irgendwo Limits?
Ja, Sky is the limit. Und ich denke, als wir die Zusammenarbeit mit Fred angefangen haben, hat Fred klipp und klar definiert, was ihn treibt. Er möchte der beste Triathlet der Welt sein. Und das ist für mich
gutes
Steilvorlage.
Ziel. Gutes Ziel.
Immer nach der Exzellenz suchen. Und ja, ich bin fest der Überzeugung, dass wir da noch viele grandiose Geschichten erleben werden zusammen.
So, und ganz zum Ende müssen wir jetzt nochmal mit einem Mythos aufräumen. Egal, wen ich bei Powerbar gefragt habe, alle haben gesagt, Zibi kennt sie alle. Fred Funk hat gesagt, es gibt, glaube ich, keine Firma im Sport auf der Welt, wo Zibi nicht mindestens eine Person kennt. Ist es wirklich so? Kennst du alle?
Viele, würde ich sagen. Weißt du, natürlich, wenn man so lange in der Branche im Einsatz ist, lernt man viele Menschen kennen. Ich habe es mir ein paar Dinge im Leben so zu meinen Devisen gemacht. Mhm. Verbrenne nie eine Brücke hinter dir. Also es gibt ja auch Gespräche, die nicht erfolgreich ablaufen, was Partnerschaften angeht, oder man beendet eine Partnerschaft. Mhm. Aber die Wege kreuzen sich mindestens zweimal. Und es ist wirklich erstaunlich, wie klein eigentlich die Sportwelt ist. Mhm. Und es ehrt mich, dass ich glaube, wenn man mit Menschen spricht, mit denen ich zusammenarbeite auf der beruflichen Ebene, dass die wahrscheinlich sagen würden, also der versteht auch mich und ich versuche wirklich mich auch auf die andere Seite zu begeben und um zu verstehen, wie würde ich reagieren. Und von daher, Partnerschaften ist geben und nehmen. Und ich habe schon vorhin gesagt, es gibt ja Dinge, die man sich einfach hart erarbeiten muss. Mhm. Erfahrung ist eine davon und Netzwerk ist die andere. Es ist wirklich lustig, weil wenn du in Deutschland sagst, ja, Netzwerk, Relationships, Vitamin B, das ist immer so.
Ist negativ konnotiert, ne, so ein bisschen?
Aber es ist verdammt harte Arbeit. Und die Währung ist die teuerste oder die wichtigste im Leben. Und es ist die Zeit. Man muss auch Zeit dafür erbringen. Ich schaue auch immer, dass mit den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich an den Geburtstag denke, dass ich die mit Informationen besorge, dass ich einfach, ja, diese Partnerschaft lebendig halte. Ja, das ist vielleicht auch mal wichtig.
Ja, es ist ein Fulltime-Job auf jeden Fall. Und ich weiß, die ganze Redaktion ist wahrscheinlich schon sauer auf mich, weil wir gnadenlos überziehen hier. Hardy muss das nachher schneiden, Lisa ist wahrscheinlich sauer. Aber wir machen trotzdem, ich habe eine Frage noch. So, du kennst alle, ja? Also viele hast du gerade gesagt. Welcher Mensch hat dich bisher oder hat dir bisher am meisten imponiert? Wer hat den bleibendsten Eindruck hinterlassen?
Also ich glaube, das sind zwei Leute, die mich so mit geprägt haben. Einer, der Gründer von Powerbar, Brian Maxwell, mit dem ich viel Zeit in Berkeley Bergen verbracht habe beim Laufen, und wir haben diskutiert über Gott und die Welt. Sensationell. Leider, der Brian ist viel zu früh von uns weggegangen. Wir haben Themen gehabt, das war einfach überwältigend. Und eine andere Geschichte ist auch vielleicht eine außergewöhnliche Geschichte, ist Phil Annette. Der war zu dem Zeitpunkt, als Powerbar von Nestlé übernommen worden ist, der Chef von Performance Nutrition. Das heißt, der war mein Boss. Später, als ich mit Challenge angefangen habe, die weltweite Serie aufzubauen, war er mein Berater. In der Zwischenzeit ist er ein sehr guter Freund, und als der geheiratet hat, war er sein Bestman. Und das ist, glaube ich, eine fantastische Wendung. Ja. Und der hat definitiv auch mich beeindruckt durch seine Breite und seine Erfahrung.
Weißt du, wer mich beeindruckt hat?
No.
Du. Nein, es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Lieber Zibi, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns bei Powerbrains.
Vielen Dank.
Das war's mit dieser Folge und tatsächlich auch schon mit Staffel 1. Aber ihr müsst gar nicht traurig sein, denn natürlich machen wir weiter. Staffel 2 ist schon in der Planung und startet im Frühjahr 2025. Alle Infos dazu findet ihr selbstverständlich auf unserem Instagram-Channel. Also folgt uns gerne, Powerbrains Podcast. Dort dürft ihr uns auch sehr gerne Feedback schicken. Eure Ideen für Fragen rund um das Thema Sporternährung, und ihr erfahrt logischerweise auch, was mit der Spende passiert und wie es dann mit Staffel 2 weitergeht. Folgt uns unbedingt auch auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört. So verpasst ihr absolut nichts und wisst sofort, wenn die erste Folge der neuen Staffel am Start ist. Vielen Dank nochmal an dich, Zibi. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis ganz bald.
Vielen, vielen Dank, Daniel, und bis bald in alter Frische.
So ist es.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.